Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
And the Oscar goes to.
Das wissen wir noch nicht so genau, aber wir werden in der nächsten Stunde darüber spekulieren. Hallo Lisa.
Hallo Julia.
Ja, wir haben heute eine ganz besondere Stunde mit euch vor. Wir sprechen natürlich wie immer über Filme, aber die Oscar-Verleihung steht bevor am 25. April und wir werden uns dem Thema einmal widmen und ein bisschen spekulieren, wer wohl welchen Preis gewinnen könnte, nach unserer Meinung.
Genau.
Na, du bist ja so ein großer Oscar-Verleih-Fan. Also du erzählst ja immer, dass du da gerne guckst bis zum Ende, wer welchen Preis gewonnen hat. Warum?
Ich finde einfach, ich finde erstmal die Verleihung an sich immer lustig, denn irgendwas passiert immer, was total unvorhersehbar ist. Und zum anderen, also ich muss ja zugeben, die meisten Filme, die nominiert sind, sind halt auch Filme, die ich persönlich einfach extrem mag. Und ich mag das auch, wenn die Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerinnen dann auch ausgezeichnet werden, wo ich mir auch gerne wünsche, dass das so ist und dass die mal einen Preis dafür bekommen. Und es ist für mich dann immer ein Vergnügen, in der Nacht um eins aufzustehen, um dann bis frühmorgens um sechs mir die Oscars anzuschauen.
Super. So, normalerweise werden die Oscars ja am letzten Wochenende im Februar verliehen, am letzten Sonntag. Dies Jahr ist das ja alles um 2 Monate verschoben worden, aber es sind noch ein paar mehr Dinge ein bisschen anders als sonst. Logischerweise hat das ja mit einem Jahr Corona zu tun und mit sehr vielen verpatzten Kinostarts. Aber du hast ein bisschen was zusammengetragen, ne? Was alles anders ist dies Jahr.
Genau. Also jetzt neben den ohnehin, der verschobenen Verleihung an sich, sorgt ist natürlich auch dafür, dass erstmal komplett andere Sparte an Filmen auch nominiert werden kann. Also die Zeitspanne, in welcher der Film im Kino oder so gelaufen ist, ist einfach ein bisschen verlängert worden. Es dürfen Filme auch ein bisschen von früher und auch von später eingereicht werden. Auch Filme, die noch keinen offiziellen Kinostart haben, also beziehungsweise die noch nicht offiziell angelaufen sind.
Normalerweise ist das ja immer zwischen sozusagen Oscarverleihung des vorangegangenen Jahres und Oscarverleihung beziehungsweise kurz vorher, oder? Nominierung?
Genau, sozusagen. Und dieses Jahr ist es so, wenn etwas schon vorgestellt wurde, aber noch nicht offiziell fürs breite Publikum im Kino lief, dann kann er trotzdem nominiert werden, der Film. Dann ist es natürlich so, dass es nicht im Dolby-Theater mit 3.400 Leuten stattfinden kann, ist ja klar. Und da gab es dann so ein richtiges Hin und Her, wie man es momentan kennt. Dann war es zuerst, ach, okay, dann machen wir das halt online. Dann war es, vielleicht doch Präsenz, weil Amerika ist ja um einiges weiter als wir, was Impfen angeht. Und jetzt haben sie sich, sind sie momentan am Überlegen, dass die Hauptmoderation, das ist ganz witzig, es nennt sich das Bahnhofsgebäude in Los Angeles, dass das dort stattfindet, ist aber auch von der ganzen Welt oder ich glaube von ganz Amerika, weiß ich jetzt nicht genau, immer wieder so Zuschalten gibt. Und dass das wie so eine Art Film aufgezogen wird, diese ganze Veranstaltung. Bin ich sehr gespannt, wie das abläuft und ich bin schon sehr freudig auf die ganzen technischen Ausfälle, die dann passieren werden. Und was ich auch interessant finde, ist, dass es wieder eine Moderation geben soll. Die wurden ja die letzten 2 oder 3 Jahre, gab es ja keine, nach diesem Vorfall mit Kevin Hart. Und jetzt haben sie aber gesagt, okay, gut, wir wollen dann doch gerne wieder mit Moderation durch die ganze Sendung begleiten. Wer aber der Moderator, die Moderatoren sind, das weiß ich absolut noch nicht. Das steht auch noch nicht fest oder sie haben es noch nicht bekannt gegeben. Bin sehr gespannt.
Und wir sind ja gerade nur noch 10 Tage vorher, oder? So gefühlt.
Ja, es ist in der Nacht am 6., also mitteleuropäische Zeit ist es in der Nacht am 26. von 2 bis 5 Uhr. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt.
Genau, hast du noch was rausgefunden? Weil wir ja haben 2 Netflix-Produktionen und eine Amazon Prime-Produktion als besten Film nominiert. Und die mussten ja in den vergangenen Jahren auch zumindest mal kurzzeitig im Kino gelaufen sein. Haben die das auch aufgehoben dieses Jahr?
Genau, also auch das wurde ein bisschen abgeändert. Der Film kann auch auf einem Streamingdienst laufen. Das kann Netflix sein, Amazon Prime, HBO Max, was es da nicht alles gibt mittlerweile. Disney Plus haben ja auch ein paar Filme von. Und auch diese Filme dürfen nominiert werden. Die müssen dann ein paar Unterkategorien durchlaufen. Und wenn die alle bestanden haben, dann dürfen die offiziell für die Oscar-Nominierung mit aufgerufen werden.
Genau, vielleicht dann noch rein informativ, denn die Oscar-Verleihung oder beziehungsweise wer ist denn das eigentlich, wer die Oscars verleiht? Ganz kurz zur Klärung. Die Academy in Hollywood besteht ja aus ganz vielen Mitgliedern, die alle in irgendeiner Art und Weise am Hollywood-Filmbusiness zu tun haben. Also vom kleinen Lichttontechniker bis hin zum Superstar, Schauspieler, Regisseur sind da wirklich alle mit dabei. Und alle dürfen mit entscheiden, welche Filme in welcher Kategorie nominiert und am Ende eben auch ausgewählt werden für die Preise. Das sind viele, ich glaube 8000 Menschen oder sowas sind das mittlerweile.
Ja, ich finde das auch ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend, denn ich habe das Gefühl, wenn man irgendeinen Schauspieler oder so googelt, da kommt dann immer irgendwann, wurde in dem und dem Jahr in die Academy of Motion Picture Arts aufgenommen, wo ich mir so dachte, ist da überhaupt noch Platz für irgendjemanden? Also ich habe das Gefühl, da ist auch einfach fast jeder drin, der irgendwas mit Hollywood zu tun hat. So.
Ja, ich glaube auch.
Ja, also...
Also genau, der Preis wird also aus Hollywood selbst heraus an sich selbst verliehen, kann man so sagen, ne?
Ja.
Im Vergleich jetzt nochmal mit dem Golden Globes, das ist ja ein Preis, der von den Filmkritikern gestiftet wird, den Journalisten.
Genau. Und bei Academy komischerweise von den Leuten, die dann zum Schluss auch gewinnen.
Na schön, dann wollen wir mal tiefer ins Thema einsteigen und vielleicht kurz für euch, wie wir vorgehen werden. Ich denke, wir werden ja zu Beginn so ein paar Nebenkategorien streifen und unsere Gedanken dazu äußern. Und dann werden wir mit den Schauspielern weitermachen und am Ende über die Filme selbst sprechen und natürlich insofern auch über Regiearbeit und Drehbuch. Also, ne, da müsst ihr dann schon abwarten, welchen Film wir als Oscar-würdig empfinden bis zum Ende dieser Sendung.
So soll es sein.
So, fangen wir an am besten mit, wir hatten ja Dokumentarfilm gesagt, fangen wir doch einfach mit dem Dokumentarfilm an.
Genau, also Dokumentarfilme sind ja 5 Stück nominiert. Einmal Kollektiv, dann der Maulwurf, Mein Lehrer der Krake, Sommer der Krüppelbewegung und Time. Also schon mal wunderbare Namen auf jeden Fall.
Ja, sehr kreativ.
Ja. Genau. Und also ich persönlich habe 2 Filme von diesem geschaut, nämlich einmal Kollektiv Korruption tötet. Dieser Film ist auch beim besten internationalen Film mit nominiert. Und ein zweiter Film ist Time. Und ich muss ehrlich sagen, vor allem der Film Kollektiv, den fand ich sehr, sehr fesselnd. Also für einen Dokumentarfilm, der 1 Stunde und 50 Minuten geht, fand ich ihn wirklich sehr, sehr, sehr spannend.
Ist ja ein rumänischer Dokumentarfilm. Es geht um ein Unglück, das in einem Club passiert ist. Dort ist ein Feuer ausgebrochen bei einem Konzert und da sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Viele von denen aber tatsächlich erst im Krankenhaus, weil dort ein Krankenhauskeim diese Patienten getötet hat. Und das Ganze wird halt innerhalb dieses Filmes ein bisschen aufgedeckt. Wir folgen den Journalisten, die an dem Fall dran sind. Ich fand ihn auch ziemlich berührend, muss ich sagen. Weil er direkt auch einsteigt mit einem Bild, was in diesem Club entstanden ist, ne? Eine Kameraaufnahme von diesem Brand. Also es hat mich schon mal total geschockt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Es wird halt einfach mit sehr vielen verschiedenen Perspektiven gearbeitet. Es kommen sämtliche Leute zu Wort, sowohl Opfer, Eltern von Opfern, es kommen Regierungsbeamte kommen zu Wort. Es wird auf alle Leute so ein bisschen geschaut, wie diese die ganze Situation aufgenommen haben. Es gibt, wie gesagt, es gibt Live-Ausschnitte, keine nachgestellten, wirklich Ausschnitte, wo man sieht, wie der Brand ausbricht. Und das macht natürlich auch enorm viel mit jemandem als Zuschauer, dass das dann so berührt und so fesselt. Und das finde ich, das hat der Film mega gut hinbekommen.
Den kann man übrigens noch anschauen, wenn man möchte. Der MDR hat den auf jeden Fall im Programm und du hast, glaube ich, erzählt, auf YouTube kann man den auch sehen.
Genau, also der MDR hat den auch auf YouTube hochgeladen und dort ist der auch in voller Länge zu sehen.
Also das wäre das auch so für dich ein sehr guter Dokumentarfilm, der ausgezeichnet werden sollte, weil ich glaube, der hat ja auch den Golden Globe bekommen.
Also definitiv. Wenn ein Dokumentarfilm so gut recherchiert ist, auch so nüchtern recherchiert ist und auf so eine nüchterne Art und Weise, wie das erzählt wird, trotzdem dafür sorgt, dass man emotional extrem berührt ist, dann finde ich, ist das echt eine richtig große Leistung. Und die sollte halt auch gewürdigt werden.
Wie sieht's denn aus mit dem anderen Film Time, den du gesehen hast?
Genau. Bei Time geht's darum, um einen Mann, der verhaftet wurde. Der hat zusammen mit seiner Frau in relativ jungen Alter eine Bank ausgeraubt, wurde dann zu 60 Jahren verhaftet und 21 Jahre davon hat er abgesessen. Und seine Frau hat die Zeit währenddessen auf Video festgehalten und hat Videoschnitte gemacht. Und man sieht einfach in den Videoschnitten, wie die Kinder von dem Paar aufwachsen. Die haben 6 Kinder zusammen. Wie die groß werden, wie sie auch dafür kämpft, dass er freikommt und dieses ganze Anrufe bei Behörden beispielsweise, die werden dort auch mit aufgezeichnet und zum Schluss halt auch, wie er da wieder rauskommt und so. Also wird das halt dokumentarisch dargestellt. Und diese Frau, die ist mittlerweile auch Aktivistin für willkürliche Verhaftung von Afroamerikanern beispielsweise, setzt sich enorm dafür ein. Und mich hat die Doku sehr emotional mitgenommen, einfach weil ich gesehen habe, wie die Kinder beispielsweise groß geworden sind ohne ihren eigenen Vater und dass sie trotzdem dann in die Kamera gesprochen haben, so, Papa, guck mal, ich kann jetzt Fahrrad fahren beispielsweise. Das ist jetzt so ein kleines Beispiel, aber das hat mich schon sehr berührt.
Das ist ja ein Film, der auf Amazon Prime zu sehen ist.
Genau.
Und auf jeden Fall komplett hineinfällt dann in diese Black Lives Matter Sache, die ja auch letztes Jahr neben Corona ein unglaublich großes Thema gewesen ist. Ja. Das ist, wird sowieso spannend sein, wie viel Einfluss das auf die Oscar-Verleihung auch haben wird. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich kann nicht so viel dazu sagen, aber ich habe einen anderen Dokumentarfilm noch gesehen, nämlich Mein Lehrer, der Krake. Ich glaube, den kann man auf Netflix auch anschauen. Ich bin mir nicht ganz 100%ig sicher. Der mich auch sehr beeindruckt hat, weil ein Taucher Kontakt aufgenommen hat mit einem Kraken, den er dann eine ganze Weile beobachtet hat und es echt geschafft hat, sich diesem Tier anzunähern, wie einer Miezekatze. Und sich mit dem anzufreunden. Und der Krake wirklich direkt auf diesen Taucher reagiert hat. Kann man natürlich drüber spekulieren, ob das lustige Kameraarbeit ist, aber es war trotzdem sehr beeindruckend.
Klingt auf jeden Fall mega schön. Auch sowas mag ich immer.
Genau, eine schöne Tierdokumentation. Mhm. Aber wir vermuten dennoch, dass es kollektiv werden wird, weil auch im Vorfeld halt schon so viel drüber berichtet wurde. Ne? Man konnte sehr viel über diesen Film lesen, erfahren und die Kritiker haben sich dazu geäußert, sehr oft.
Genau, und wie gesagt, der Film, der ist ja doppelt nominiert und das ist ja auch immer nochmal ein Zeichen, dass der halt besonders in Fokus genommen wurde.
Als bester ausländischer Film nochmal.
Genau,
ne?
Ja.
Genau. Wollen wir da noch mal kurz drauf eingehen? Denn da wäre jetzt vielleicht noch interessant. Ich glaube, der Film, der am meisten da Konkurrent sein könnte, ist Der Rausch von Thomas Vinterberg, über den ich jetzt auch schon unglaublich viel gelesen habe.
Ich habe auch sehr viel über den Film gelesen. Ich kann ihn leider nicht schauen, weil er hier in Deutschland noch nicht frei zur Verfügung ist. Und ich möchte ihn so gern gucken. Seitdem der erste Trailer rauskam, habe ich so Lust, den Film zu sehen.
Also ich glaube, dass schon mal so ein paar Screener unterwegs gewesen sind für die Journalistinnen in diesem Staat. Ja, da sind wir noch ein bisschen dran vorbeigerutscht. Ja. Aber ich glaube, die haben jetzt bis zum Ende gewartet, den noch ins Kino zu bringen, diesen Film. Weil der hatte eigentlich offizielle Kinostarts erst Anfang April, dann ist es jetzt nochmal auf Ende April verschoben worden. Aber wir wissen ja, dass das nicht passieren wird. Es könnte aber durchaus sein, dass der jetzt kurzfristig, da kann man ja nochmal recherchieren, eben online zu sehen ist, jetzt im Zuge dieser Verleihung, damit doch ein paar Leute den sich angucken können. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja.
Auf jeden Fall mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle, der natürlich hier einen Alkoholsucht-Suchtkranken spielt. Mehr weiß ich aber auch nicht so genau über den Film. Aber das reicht mir eigentlich schon, dass ich den angucken will.
Mir hat der Name Mads Mikkelsen schon gereicht.
Na gut, wollen wir uns nicht länger da aufhalten, sondern nochmal schauen nach einer Kategorie, die für uns im Radio immer total spannend ist, nämlich Filmmusik und Filmsong. Ja, der beste Filmsong, natürlich.
Das sind unter anderem tatsächlich mit meine Lieblingskategorien, einfach weil ich finde Musik einfach unglaublich toll und ich bin ganz großer Fan von Film-Soundtracks und fangen wir mal mit Filmmusik an. Da muss ich ehrlich sagen, ich finde es gut, dass endlich mal The Five Bloods die Aufmerksamkeit bekommt, die der Film verdient hat. Das ist ein richtig, richtig guter Film von Spike Lee, der 2020 rauskam auf Netflix. Und der hat einfach so eine krasse Filmmusik. Der hat mich so mitgenommen einfach. Und ich finde das richtig klasse, dass der nominiert ist. Neben The Five Bloods noch Minari. Dann Neues aus der Welt wurde nominiert. Mank und Soul. Und also mein Favorit ist auch The Five Bloods, muss ich sagen. Ich möchte es ihm einfach gönnen, dass sie diesen Oscar bekommt.
Aber warum?
Also The Five Bloods spielt halt, hat sehr viel Dialog, aber in den Stellen, in denen kein Dialog ist, ist entweder Stille oder richtig, richtig guter Soundtrack, der da sehr gut mit reinpasst. Also auch orchestral und es wird auch sehr viel mit Drums gemacht. Also sehr viel einfach Schlagzeugmusik, Percussionmusik und das passt sehr gut in den Film an sich rein. Und das hat diese Spannung, die der Film ohnehin schon erzeugt, nochmal viel, viel krasser erhöht. So.
Okay, den Film kann man ja auf Netflix gucken. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht geschafft anzuschauen, aber das klingt auf jeden Fall gut, was du da erzählst. Ich kann höchstens noch mal was zu Neues aus der Welt und Mank sagen. Das sind zwei Filme, die ich gesehen habe, wo der Soundtrack zwar an sich ganz gut zu dem Film gepasst hat, aber jetzt für mich auch nicht wahnsinnig aufregend aufgefallen wäre. So, ja. Der war gut und hat gepasst, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich habe ja noch nie so einen tollen Soundtrack gehört. Da werden wir gespannt sein, schätze ich mal, weil wo wir Wurzeln schlagen, Minari und auch Soul, der ja auf Disney Channel Plus zu sehen ist, sind zwei Filme, die ich mir auch noch nicht angeguckt habe.
Ja, also über Soul, ich habe den Film selber noch nicht gesehen. Ich habe immer nur so Ausschnitte davon irgendwie verfolgen können. Ich glaube, das ist ein Film, der hat auch extrem gutes Potenzial, was das angeht.
Der ist doch auch als Musikfilm angelegt, ne? Über einen Soul-Sänger. Ich habe es jetzt nicht ganz passend im Kopf.
Genau, ja. Und ganz viel mit Soul und auch ein bisschen Richtung Jazz und so zu tun. Und es wird ganz viel gesungen und die Stimme ist ja auch, ja, das ist ja eher Film, Richtung Film-Song, wird ja Jamie Foxx singt ja da sehr viel und das ist ja ein extrem guter Sänger auch, aber dieses ganze Begleiten einfach von dem Film, das finde ich auch extrem gut gemacht darin.
Okay, das heißt also, du würdest sagen, Soul kriegt den Oscar, aber der Five Bloods würdest du dir wünschen.
Ich möchte eigentlich gar nicht sagen, dass Soul den Oscar bekommt. Ich habe mir eigentlich schon in meinem Kopf abgespeichert, dass das der Five Bloods wird. Bitte.
Ich muss ein was ergänzen bei Filmmusik, denn ich war eigentlich ziemlich überzeugt von dem Filmsound von dem Film Tenet, der hier nicht auftaucht, auch nicht beim besten Ton. Und mich das schwer ärgert, weil das wirklich ein herausragender Film war in dem Bereich. Also wenn der Sound nicht so fetzig gewesen wäre und das, was in dem Film passiert ist, unterstützt hätte, so auf schöne und gute und krasse Weise, dann hätte mir der Film vielleicht gar nicht so gut gefallen. Und das finde ich da jetzt hier doch ein bisschen merkwürdig an der Stelle, dass er überhaupt nicht auftaucht.
Ja, das ist verständlich.
Christopher Nolan ist in Hollywood vielleicht doch nicht so beliebt. Wer weiß.
Ja, wer groß Sachen ankündigt und dann nicht umsetzt, das ist natürlich dann schlecht im Nachhinein. Ne?
Okay, Filmsong. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als wir die Sendung über den Golden Globe gemacht haben und haben ein paar davon auch gespielt, weil die nämlich auch dafür nominiert gewesen sind, ne, für den besten Filmsong. Ich kann mich erinnern an EOC aus Du hast das Leben vor dir. Ja. Ein Film, den man auf Netflix schauen kann. Ein italienischer mit einem italienischen Song.
Genau, also.
Der auch den Golden Globe am Ende gewonnen hat, ne?
Ja. Also es ist wirklich, und ist erstmal ein ganz schöner Film. Ich finde ihn großartig und das Lied, das passt da hervorragend rein. Also EOC ist persönlich auch mein Favorit. Glaube ich auch, dass der den besten Filmsong bekommt, also den Oscar. Mhm. Ich muss allerdings sagen, ich finde alle Filme, die nominiert sind, also sowohl von Judas and the Black Messiah, The Trial of Chicago 7, Eurovision Song Contest, Fire Saga und One Night in Miami, das sind ja Konkurrenten da in der Sparte, finde ich die ganzen Filmsongs alle sehr, sehr gut und sehr emotional und finde ich sehr schön anzuhören.
Es sind aber letztlich die Abspann-Songs, die Credit-Songs, muss man dazu bemerken. Ich finde ja gerade Judas and the Black Messiah, The Trial of Chicago 7 und One Night in Miami sind ja so historische und auch so ein bisschen gesellschaftspolitische Filme, die vor allen Dingen One Night in Miami hat ja eigentlich dieses musikalische Thema, ne, wo es um Sam Cooke geht, den Musiker.
Ja.
Und klar kann man jetzt nicht einen Filmsong nominieren, den es im Grunde schon gegeben hat, aber es sind letztlich die Abspannsongs hier von allen drei Filmen. Während, und da muss ich ein bisschen kämpfen für Husavik oder wie auch immer vom Eurovision Song Contest Film The Story of Fire Saga, der ja auch ein Musikfilm ist. Ich liebe diesen Song, nicht weil er so besonders gut ist, sondern weil ich den Film so unglaublich witzig und großartig fand und letztes Jahr als eine unglaublich gute nicht Ergänzung, sondern Ersatz. Der Eurovision Song Contest ist ja ausgefallen letztes Jahr und das war ein sehr guter Ersatz und ich habe dir, glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt, dass ich den Film fast besser fand, als diese zwei Tage Eurovision Song Contest zu gucken. und ich finde es großartig, dass der hier auftaucht, einfach nur in der nominierten Liste, das finde ich schon toll. Der wird sicherlich den Oscar nicht kriegen, aber ich finde es trotzdem cool.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, du hast mich in der Hinsicht auch überzeugt, weil ich habe den Film gesehen und ich habe mich kaputt gelacht.
Ja, und super.
Das kriegt nicht jede Komödie hin oder nicht jeder Film, der lustig sein möchte. Aber The Story of Fire Saga war wirklich extrem unterhaltend.
Na gut, wollen wir das abschließen? Also du bist auch immer noch für UC, würde ich mal sagen, oder?
Ja, also ich wünsche es dem Film, weil der ist ja auch sonst weiter nicht nominiert und es ist so ein schöner, emotionaler Film, da kann UC ruhig ganz gerne mal einen Oscar mitnehmen.
Gut, dann wollen wir keine Zeit verlieren und uns einmal über die nominierten SchauspielerInnen beratschlagen, was wir davon so halten. Fangen wir mit den Nebendarstellern an, den Männern, würde ich sagen.
Jo.
Gucken wir mal, wer da so auftaucht hier in unserer Liste. Es sind, wir haben alle Filme gesehen bei den männlichen Nebendarstellern. Fällt ja mir gerade auf.
Ja.
Na dann, schauen wir mal. Zuvor haben wir eine komische Frage im Kopf, ne? Weil wir haben uns ja Judas and the Black Messiah angeschaut und da gibt es ja eigentlich eindeutig eine Hauptfigur von Daniel Kaluuya gespielt. Der spielt den Fred Hampton. Von den Black Panthers in Chicago. Das ist für mich eindeutig eine Hauptfigur. Taucht hier aber als Nebenfigur auf. Das hat mich ein bisschen ein großes Fragezeichen in den Kopf gezaubert, weil ich nicht weiß, wer dann die Hauptrolle spielt. Seine Freundin?
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, zumal ja nicht nur Daniel Kaluuya nominiert ist, sondern auch noch Keith Stanfield. Und da wäre für mich so, okay, wenn jetzt Daniel die Hauptrolle nicht hat, dann ist halt Keith, der die Hauptrolle hat. Aber auch dieser ist für die Nebenrolle nominiert. Und dann bleibt für mich eigentlich ehrlich gesagt niemand mehr übrig, der dann irgendwie noch Hauptdarsteller in dem Film sein könnte. Also es hat mir auch ein ganz großes Fragezeichen im Kopf gesetzt, weil ist für mich ziemlich unverständlich.
Genau, man könnte so ein bisschen drüber diskutieren, weil Keith Stanfield spielt ja den Namen vergessen.
William O'Neill.
Bill. genau, die sagen in dem Film oft Bill zu ihm, ist halt so die Abkürzung. Genau, er ist ja quasi der Judas und der Film steigt auch mit ihm in die Geschichte ein und endet auch mit ihm. Das würde mir fast sagen, auch wenn ich Fred Hampton hier persönlich irgendwie interessanter fand, die Figur, oder vielleicht auch mehr ins Auge fiel, würde ich dann aber sagen, gut, dann ist es vielleicht doch Bill die Hauptfigur, ne, in dem Film, mit der wir uns durch den Film entlanghangeln. Dann steht er hier falsch an der Stelle. Ja. Tatsächlich.
Also es war schon ein bisschen komisch, dass da nicht dass die irgendwie beide bei Nebendarsteller nominiert sind. Finde ich merkwürdig.
Zumal es ja sowieso auch doof ist, zwei aus demselben Film zu nominieren, weil die ja dann in Konkurrenz zueinander stehen, ne?
Aber es ist gleichzeitig doppelte Gewinnchance, ne?
Okay, wer hatten deiner Meinung nach die besten Gewinnchancen? Wir haben hier noch sehr bunte Mischung. Sacha Baron Cohen für die Rolle in The Trail of the Chicago 7 und Leslie Odom Jr. für seine Rolle als Sam Cooke, habe ich ja gerade schon mal angetriggert, dem Musiker in One Night in Miami, und Paul Raci, schwer zu sagen, er spielt einen tauben Schlagzeuger in dem Filmdrama Sound of Metal.
Ich habe einen Favoriten, und zwar wünsche ich es Sacha Baron Cohen. Er hat mich total überzeugt in der Rolle. Ich habe den immer vorher nur als so Comedian oder jemand, der improvisierte Rollen spielt, wahrgenommen. Und in dem Film The Trial of Chicago 7, er war so überzeugend. Er hat alles auf den Punkt perfekt gespielt und er war auch so ernsthaft und hat das so gut rübergebracht. Ich glaube, er hat auch selber, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt, nee, er hat noch keinen Oscar gehabt. Und ich finde, wenn einer den verdient hat, dann er. Er hat endlich mal einen verdient.
Ich mochte den auch unglaublich gerne in der Rolle, tatsächlich. Den Juden, den er da verkörpert und in dieser revolutionären Stimmung sozusagen im Chicago der 70er Jahre. Dieser Witz und diese Größe, die er da einfach mitgebracht hat für die Rolle, fand ich auch ziemlich gut. Toppt auch für mich die anderen Rollen. Also ich mochte Daniel Kaluuya in der Rolle als Fred Hampton, der ja der Black Panther Chairman gewesen ist und die Rolle auch ziemlich gut ausgefüllt hat, muss ich sagen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Wohingegen dann die anderen drei ein bisschen abfallen, würde ich sagen.
Ja.
In der Performance. Und wo es für die vielleicht auch sogar schon überhaupt gut ist, dass sie da stehen. Also das sind eigentlich drei relativ unbekannte Namen, ne?
Hätten sie noch eine weitere Nominierung für Mank machen können? Der hat doch nur 10 Stück. Warum tauchen die da nicht auf? Hätten sie gleich noch Gary Oldman dann für Nebendarsteller nehmen können? Dann wäre dann komplett alle Nebendarsteller mit Hauptdarstellern besetzt und dann hätte es wieder gestimmt.
Okay, lass uns mal über die Frauen reden. Mhm. Auch interessant.
Genau, also bei beste Nebendarstellerin haben wir Maria Bakalova für den Borat-Film, für den zweiten. Dann haben wir Glenn Close, Olivia Colman, Amanda Seyfried und, oh Gott, wie spricht man sie aus? Yoon Cheo-Jong für Minari.
Oder so ähnlich.
Minari, der Film, um den sich im Golden Globes alle aufgeregt haben, den meinen wir. Wo wir Wurzeln schlagen, nennen wir.
Warum haben sich da alle aufgeregt? Weil er als ausländischer Film gewonnen hat, obwohl er gar kein ausländischer Film ist? Oder warum?
Genau, der hat da auch gewonnen, aber die wollten ja, dass der ja gar nicht erst nominiert wird, sondern dass der generell unter Bestes Drama nominiert wird. Und dann hieß es so, nee. Und dann gab es ein Hin und Her und jetzt bei den Oscars haben sie es dann wenigstens so gemacht, okay, dann nominieren wir halt euch bei den auch ganz normal beim besten Film. Weil es ist eine US-amerikanische Produktion im Endeffekt. So, da können sie halt nichts sagen. Und genau, da gab es ein Hin und Her, aber.
Genau, das ist ja immer so eine Frage bei dem ausländischen Film, ob die nun als ausländische Filme ins Rennen gehen, weil ja sozusagen australische und britische da immer rausfallen, die ja immer in den normalen Kategorien auch auftauchen. Ja. Oder geht es hier um fremdsprachigen Film? Das ist mir immer nicht so ganz klar. Und da ja dieser Minari zum Großteil koreanisch in Koreanisch gedreht ist, weil es um eine koreanische Familie in Amerika geht, ist der eben in diese Kategorie fremdsprachiger Film reingerutscht. Ne? Das ist der ganze Grund. Ja. Aber es ist, ja, trotzdem ein bisschen merkwürdig, ne? Weil letztes Jahr gab es doch da auch irgendwie Probleme, weil irgendwie ein nigerianischer Film auf Englisch gedreht wurde und dann eben nicht in die Kategorie fremdsprachiger Film reingerutscht ist und sozusagen überhaupt gar keine Chance hatte, wahrgenommen zu werden. Ja, da kann man lange drüber diskutieren. Wollen wir lieber nicht machen. Aber wir können im Grunde auch nicht so richtig entscheiden, ob diese Rolle von Yoo Jong jetzt nun so wahnsinnig gut gewesen ist. Ich nehme mal an, dass sie hier überhaupt steht, ist schon eine Auszeichnung genug, genauso wie Maria Bakalova, die in Borats Tochter gespielt hat. Eine Rumänin ist sie, glaube ich, von Nation und hier sicherlich auch Bulgarin, genau, und hier sicherlich auch schon Auszeichnung genug hat, dass sie da in dieser Liste auftaucht. Dann bleiben ja eigentlich nur noch Glenn Close, Olivia Colman und Amanda Seyfried übrig. Und ja, ich weiß nicht, also Glenn Close und Olivia Colman, die haben ja schon genug Preise gewonnen.
Also, ich sag's mal so, ich bin auch in der Sparte sehr unkonventionell unterwegs. Ich finde, Amanda Seyfried hat den Oscar absolut nicht verdient. Denn sie hat so viele andere Rollen bisher gespielt, wo sie so geglänzt hat, wo sie so gut drin war. Und in Mank hat sie gefühlt 3 Sätze gesprochen, hat ein schönes Kleid an, tolles Make-up und das war's. So.
Dann sie spielt so eine 30er-Jahre-Hollywood-Starlet, ne?
Genau, genau. Olivia Colman, kann ich nicht viel dazu sagen. Im Film The Father habe ich bisher noch nicht gesehen. Und Glenn Close finde ich sehr amüsant, da sie in dem Film Hillbilly Elegy eine sehr, ja, eine Großmutter gespielt. Und das Lustige ist, sie wurde sowohl jetzt hier bei den Oscars für beste Nebendarstellerin nominiert, als auch für die Goldene Himbeere für den Negativpreis in der gleichen Kategorie. Also anscheinend weiß man nicht so richtig, ob man sie in der Rolle extrem gut oder extrem schlecht finden sollte. Ich finde, sie war an sich sehr gut drinne, aber um ehrlich zu sein, ich wünsche es unbedingt Maria Bakalova. Sie wird nicht die größten Siegeschancen haben, aber ich wünsche es ihr so sehr, denn die hat einfach so krass improvisiert, den ganzen Borat-Film über, musste die ganze Zeit in ihrer Rolle drin bleiben, hat das auch geschafft und das ist für mich richtiges Schauspiel und sowas sollte ausgezeichnet werden und nicht irgendein Name. So.
Ja, also übrigens, man kann Borat auf Amazon Prime anschauen und ich fand ihre Rolle auch bemerkenswert und mag sie auch, würde ihr das auch total wünschen, aber ich bin mal ein bisschen strategischer und denke, es wird sich zwischen Olivia Colman und Amanda Seyfried entscheiden. Olivia Colman hat zwar vor 2 Jahren erst einen Oscar bekommen, und ich habe auch The Father nicht gesehen, von daher ist es für mich schwer zu entscheiden und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Amanda Seyfried für die Rolle in Mank den Oscar bekommen wird, auch wenn du richtig sagst, sie hat jetzt ja gar nicht so viel zu tun gehabt und hat schon sehr viel bessere Rollen gespielt, aber da sie das Starlet spielt und das ist ja so eine Lieblingsrolle für alle in Hollywood, ne? Und eben gerade weil sie so unglaublich underrated auch ein bisschen wahrgenommen wird und so eigentlich aber so unglaublich vielseitig ist, könnte es sein, dass es hier vielleicht dann doch klappt, ne? Dass man insgesamt ihr ganzes Wirken auch mal auszeichnet. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja.
Ja, mal schauen, was passieren wird. Da sind wir auch schon in der nächsten Kategorie, nämlich Hauptdarsteller. Fangen wir wieder mit den Männern an, würde ich sagen. Ja, wen haben wir da? Sound of Metal wieder. Jetzt haben wir ja den. Ach so, siehst du, das habe ich vorhin verwechselt bei den Nebendarstellern. Das war ja gar nicht der taubstumme Schlagzeuger, sondern das war sein Lehrer, ne, der ihm die taubstumme Sprache beibringt, der die Nebenrolle spielt und dafür auch nominiert ist. Während natürlich Riz Ahmed die Hauptrolle spielt und jetzt auch hier nominiert ist als tauber Schlagzeugspieler. Dann haben wir noch Chadwick Boseman in seiner, wir kennen ihn alle als Black Panther, also als den Fantasy Black Panther von Marvel. Und hier in der Rolle in einem auch wieder historischen Film über so eine Blues-Sängerin, Ma Rainey's Black Bottom. Und er ist ein Musiker in ihrer Band und eigentlich die Hauptrolle auch in dem Film, ne?
Ja.
Er hat für die Rolle auch schon den Golden Globe bekommen. Wir haben Anthony Hopkins in der Rolle The Father. Er spielt ja einen Alzheimer-erkrankten alten Mann und wird von seiner Tochter gepflegt. Also Olivia Colman ist das in dem Fall. Mehr wissen wir über diesen Film nicht. Er ist nicht auf irgendwelchen Streaming-Plattformen zu sehen und wartet immer noch auf seinen Kinostart oder hat ihn mittlerweile eventuell in den Staaten, wo ja die Kinos wieder offen sind. Wir haben Gary Oldman als Mankiewicz, also ein Drehbuchautor in Hollywood der 30er Jahre, der von allen Mank genannt wird. Und sieht wieder hervorragend anders aus. Das kennen wir von ihm ja schon. Und wir haben Stephen Yeun aus dem Film Minari, den wir eben leider auch noch nicht gesehen haben.
Genau.
Und was würdest du sagen?
Ich gönn's Chadwick Boseman so sehr. Es tut mir einfach im Herzen weh, dass er, wenn er den Preis bekommen würde, er ihn nicht persönlich annehmen kann. Es tut mir im Herzen weh, weil er hat so eine grandiose Rolle gespielt in diesem Film. Und ich finde, er hat es verdient, dafür auch nochmal mit einem Oscar ausgezeichnet zu werden.
Ich mochte diese Rolle von ihm auch unglaublich gern. Er hatte sowas total nervös Zappeliges an sich. Der ist mir immer total auf den Senkel gegangen, wenn der zu sehen war, und hat so eine nervöse Unruhe verbreitet. Das muss man erstmal drauf haben. Und dann war er ja so unglaublich dünn in dem Film, weil wenn man ihn vorher gesehen hat, halt in Black Panther, ne, dieser kräftige, athletische Körper, und dann siehst du ihn hier, wie er so ausgemerkelt aussieht, was ja offensichtlich möglicherweise mit seiner Krebskrankheit schon zu tun hatte, und man ihn am Anfang gar nicht so richtig erkennt, ne, weil er wirklich krass anders aussieht, körperlich wirkt, und auch im Vergleich mit Black Panther einfach komplett anders wirkt, anders rüberkommt, muss ich sagen, hat er das auf jeden Fall posthum sehr verdient. Und ich denke auch, dass sie ihm den Oscar geben werden.
Ja, wobei ich auch sagen muss, also mein zweiter Favorit wäre Riz Ahmed tatsächlich. Er hat mich auch in seiner Rolle extrem überzeugt. Fand ich richtig klasse, wie er das gespielt hat. Und ganz ehrlich, Gary Oldman hat eigentlich einfach in anderen Klamotten die dunkelste Stunde nochmal gespielt, einfach in einem anderen Film. Also wirklich vom Charakter komplett gleich. Und dann dachte ich mir so, ja, es ist extrem gut gespielt, auf jeden Fall, aber muss jetzt nicht sein.
Okay, wir können ja über Mank gleich nochmal reden, weil der taucht ja nochmal weiter oben in den Kategorien auf.
Genau.
Und widmen uns noch fix den Hauptdarstellerinnen. Mhm. Genau, wir haben Viola Davis in Ma Rainey's Black Bottom, also die Blues-Sängerin. Wir haben Andra Day, krasse Konkurrentin zu ihr. Sie spielt nämlich Billie Holiday, also auch eine schwarze Musikerin. Vanessa Kirby in Pieces of a Woman ist weder eine Schauspielerin noch ein Film, den ich irgendwie total auf dem Kasten habe, keine Ahnung. Wir haben Frances McDormand, die schon oft ausgezeichnet wurde und hervorragend schauspielen kann, in dem Film Nomadland. Und wir haben Carey Mulligan in Promising Young Woman.
Und ich muss ehrlich sagen, das sind auf jeden Fall Hochkaräter, die da drinnen stehen. Also ich habe bisher leider nur den einen Film geschaut, Ma Rainey's Black Bottom, und ich finde Viola Davis so grandios in diesem Film. Ich fand sie so klasse. Also da... Sag mal mal so, da ich, dass das der einzige Film ist, den ich aus der Kategorie gesehen habe, ist das für mich auch Favoritin. Aber es tut mir auch nicht weh, das zu sagen, denn also ich glaube, an so eine schauspielerische Leistung muss man erstmal rankommen. Das sind alles Hochkaräter in dem Film, aber ich fand Viola Davis einfach super.
Genau, also Andra Day hat ja den Golden Globe gewonnen vor kurzem für dieselbe Rolle, und ich würde auch mir fast wünschen, dass jetzt Viola Davis den Oscar gewinnt, als ausgleichende Gerechtigkeit. Ich habe leider den Billie Holiday Film noch nicht gesehen, und ich denke mal, Andra Day spielt sie hervorragend, sonst wäre sie nicht ausgezeichnet worden. Aber die Rolle von Viola Davis fand ich auch super in Ma Rainey's Black Bottom. Wahnsinn, die schwitzt ja die ganze Zeit, die Frau, ne, weil es so heiß ist an diesem Tag, wo sie den Song aufnehmen. Es ist so grandios, also auch wie sie so die Rolle ausfüllt. Und es gibt ja in der Mitte des Films so eine Szene, wo sie ganz, ganz sensibel wird und auf einmal etwas erzählt, so was aus dem Innersten ihres ansonsten sehr wie eine krasse Rüstung wirkenden Körpers, ne? Also wenn sie da durchs Bild stapft, ist sie immer total präsent und ich bin hier die Queen und so. Und dann gibt es eben diesen kleinen Moment, wo sie so ganz zart und sensibel wird und etwas aus sich selbst herauserzählt. Total berührend gewesen, fand ich auch. Also ich würde sie auch mega wünschen. Ich würde höchstens noch mal was zu Carrie Mulligan sagen, weil ich auch bei ihr finde, dass sie einen unglaublich großen Range hat an Möglichkeiten zu Schauspielern, dass sie so ein niedliches Puppengesicht hat mit einer Stupsnase, oft auch für diese niedlichen Rollen eingesetzt wird, finde ich immer ein bisschen schade. Aber diese Rolle, die sie im Promising Young Woman spielt, als eine die toxischen Männer jagende Frau, die eben verarscht und ausnimmt und so, ich möchte diesen Film so unglaublich gern sehen, weil ich glaube, dass sie eben diese fiese Rolle auch richtig gut kann. Und ja, mal gucken, wie es mit ihr weitergeht.
Finde ich ja äußerst amüsant, dass Carrie Mulligan gefühlt momentan in jedem zweiten Film auftaucht. Hab ich so das Gefühl. Also
ich habe die Ausgrabung habe ich letztens mit ihr geguckt, aber das war weder ein guter Film noch war es eine gute Rolle.
Ja,
fand ich.
Dem stimme ich zu. Aber der ist ja glücklicherweise auch nicht nominiert, der Film.
Da sind wir jetzt auch schon bei den nächsten Kategorien. Wollen wir denn die Filme besprechen mit Regie und Drehbuch gemeinsam? So viel Riesenzeit haben wir nicht mehr.
Ja.
Genau. Weil das überlagert sich ja im Grunde auch ein bisschen. Okay, also kommen wir zu den Kategorien beste Regie, bestes Drehbuch und bester Film. Wollen wir alle mal so kurz durchgehen, was wir über die Filme wissen und was nicht?
Gerne.
Wir können ja mit denen anfangen, über die wir noch nicht besonders viel wissen, nämlich der Film Minari oder Minari, wo wir Wurzeln schlagen, haben wir gerade schon angedeutet, ist ein Film, wo viel Koreanisch erzählt wird und mehr wissen wir auch nicht. Oder hast du da noch eine Information dazu?
Ja, der kleine Junge, der da drin spielt, ist unglaublich süß. Der war der Grund dafür, dass ich mir mehrere Trailer zu dem Film angeschaut habe, einfach weil der Junge so unglaublich süß schauspielert. Warum haben die den nicht genommen als beste Nebendarsteller? Also viel zu sagen gibt es für den Film nicht.
Ja, genau. Also außer, dass er halt auf dem Sundance lief, das ist ja dieses Independent Film Festival, sehr positive Kritiken hervorgerufen hat, den Golden Globe als bester fremdsprachiger Film gewonnen hat und hier nominiert ist für das beste Originaldrehbuch, für die beste Regie. Lee Isaac Chung, also auch ein Amerikaner mit koreanischen Wurzeln und als bester Film. Ja. Und der nächste Film, über den wir jetzt auch ganz kurz schon gesprochen hatten, Carrie Mulligan, ist Promising Young Woman. Das ist, der haben wir gerade nachgeschlagen, ein Film, der mittlerweile on demand zu sehen ist. Richtig? Auf Apple TV Plus oder was hattest du gesagt? Der nämlich auch ganz lange jetzt noch auf einen Kinostart gewartet hat, aber jetzt eben wohl doch auf Streaming-Plattformen zu sehen ist. Eine britische Produktion, soweit ich es im Kopf habe. Und es geht eben um eine Frau, die die Nase voll hat von toxischen Männern und einen Rachefeldzug startet. Und das Ganze spielt, glaube ich, so in Clubs, ne?
Ja, ist auch tatsächlich der einzige Film, den man wirklich so als feministischen Film bezeichnen könnte. Aber es ist schön, dass er wenigstens ein bisschen Beachtung bekommen hat in diesem Rahmen.
Genau, er ist auch nicht nur als bester Film, sondern auch für die beste Regie nominiert. Das ist auch eine Frau, Emerald Fennell heißt sie.
Genau, beim Drehbuch ist der Film für bestes Originaldrehbuch mit dabei.
Ja, also auch krass, also auch ordentlich nominiert. Und der nächste Film, den wir nicht so besonders gut kennen, ist der Film The Father. Habe ich auch gerade schon erwähnt, mit Anthony Hopkins, Olivia Colman in den Hauptrollen. Es geht um einen Alzheimer-erkrankten alten Mann. Und dieser Film ist noch nirgendwo wirklich zu sehen.
Genau, also der muss dann sicherlich auch schon mal irgendwo auf irgendeinem Festival gelaufen sein, keine Ahnung. Richtige Ausstrahlung gibt es noch nicht von dem Film. Es gibt allerdings schon ein paar Trailer, die man sich anschauen kann. Und allein an den Trailern ist schon zu erkennen, der Film hat es in sich. Der Film hat es auch.
Also ein offensichtlich ein Character-driven Film mit zwei hervorragenden Darstellern, die das Ganze unter sich ausmachen werden, ist auch für das Drehbuch für den Oscar nominiert, für die Regie allerdings nicht. Den letzten, den wir noch nicht sehen konnten, ist auch jetzt hier schon häufiger erwähnt worden, der Film Nomadland mit Frances McDormand in der Hauptrolle als eine Frau, soweit ich es in Erinnerung habe, die im Auto lebt und von Job zu Job durchs ganze Land fährt, also eigentlich nichts hat, und es ist im Grunde ein Roadmovie durch die Vereinigten Staaten. Ein besonders häufig besprochener Film mit ganz, ganz viel Lob. Wir haben ihn noch nicht sehen können, aber allein wenn Frances McDormand draufsteht, da wissen wir ja schon, dass viel Gutes bei rauskommen wird. Der Film ist auch für die beste Regie nominiert und das finde ich ziemlich interessant, denn Chloe Zhao, die Nomadland gemacht hat, ist eine Native American Regisseurin. Und so nicht nur finde ich interessant, dass sie eben weiblich ist, weil da stehen immer viel zu selten Frauen in der Kategorie, sondern sie ist eben auch noch Native American. Das bin ich mal sehr, sehr gespannt. Genau. Wie viele Preise der Film abräumen wird. Er ist natürlich auch für das Drehbuch nominiert.
Genau, und dann hatten wir jetzt auch das Glück, dass wir auch schon ein paar Filme glücklicherweise schauen konnten. Vier an der Zahl und einer davon ist Judas and the Black Messiah. Über den hatten wir ja gerade eben schon mal ein bisschen gesprochen gehabt bei Bester Nebendarsteller. Ist eine Filmbiografie, die sich nicht mit der Gründung, aber mit der Black Panther Party auseinandersetzt. Damals in den 60er Jahren in Amerika. Und der Film hat auch 6 Nominierungen tatsächlich. Und ist auch nominiert für das beste Originaldrehbuch tatsächlich. Also ist wirklich ein extrem guter Film, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Also für die beste Regie ist er nicht nominiert, fürs Drehbuch ist er nominiert, aber für die Regie nicht, weil das ist auch ein Nachwuchsregisseur, das ist sein erster Film tatsächlich. Und wie fändst du denn den Film oder welche Chancen hat er für dich hier als bester Film? Ja, ich fand die Geschichte auf jeden Fall interessant, die war sehr, sehr gut erzählt. Ich mochte das total gerne. Ich habe sehr gerne diesen Film geschaut. Würde ihn auch sehr hoch bewerten, aber nicht unbedingt jetzt als besten Film des Jahres.
Dem stimme ich zu. Es war ein wirklich extrem guter Film. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht zu schauen. Ich glaube aber, die Konkurrenz ist größer. Die Konkurrenz ist größer. Ist wirklich so. Mir fehlt ehrlich gesagt ein bisschen eine Nominierung bei Bester Nebendarstellerin oder so. Denn die Freundin von dem Fred gespielt hat, die Depp gespielt hat, die hat so eine Wahnsinnsausstrahlung gehabt in dem Film. Fehlt mir ein bisschen die Anerkennung für diese Frau. Noch ein Film, der nominiert wurde, ist Mank. Und Mank wurde nicht nur einmal nominiert, sondern 10-mal. Also ist der Spitzenreiter, was die ganze Nominierung angeht.
Ich bin ja sehr gespannt, weil es kommt ja schon mal vor, dass Filme 10, 11 Mal nominiert sind und am Ende nur 1, 2 Oscars gewinnen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe mittlerweile schon davon aus. Denn es ist so häufig in letzter Zeit passiert, dass Filme, die extrem viele Nominierungen hatten, dann zum Schluss so fast leer ausgingen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich rechne auch hier so ein bisschen damit. Denn
ich würde nämlich ein bisschen was sagen, worum es in dem Film geht. Also erstens mal hat ein David Fincher gemacht, das ist einer der hochkarätigsten Regisseure, die es in Hollywood gibt. Zweitens, es ist eine Geschichte, die in den 30er Jahren in Hollywood spielt, in Schwarz-Weiß gedreht ist. Und zwar handelt es sich um, wie das Drehbuch zu dem unglaublich bekannten Film Citizen Kane entstanden ist. Ne? Und der Drehbuchautor Mankiewicz ist ein Alkoholiker und wie quasi Hollywood und auch Orson Welles ihn dazu bringen, dieses Drehbuch zu schreiben, davon handelt der Film.
Was hier noch zu erwähnen ist, ist, dass der Vater von David Fincher, Jack Fincher, dieses Drehbuch schon, ich glaube, in den 90er Jahren oder so geschrieben hat. Und es wurde halt einfach nie verfilmt. Und David Fincher hat dann jetzt gesagt, okay, gut, ich will jetzt dieses Drehbuch, so wie es ist, verfilmen. Und da kam dann halt der Film Mank raus. Das war auch ganz interessant, so zu wissen.
Wie fandst du den Film?
Sehr schwer. Nicht im Sinne von schwer verständlich, aber er hat sich länger angefühlt, als er zum Schluss war. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Film.
Genau, ich wollte sagen, aber ich bin unglaublich schwer in diesen Film reingekommen, weil der, das muss man erstmal rausfinden, auch auf verschiedenen Zeitebenen spielt. Obwohl das immer eingeblendet ist, habe ich das am Anfang einfach nicht wahrgenommen. Und auch so ganz viel geredet wird und bis man da irgendwie einen Sinn erkennt, in dem, was da geredet wird, ist der halbe Film schon rum. Und ich habe am Anfang echt gedacht, ich will den nicht weitergucken. Das war so ein, das ist mir in vielen Filmen tatsächlich aufgefallen, die wir hier für die Oscar-Nominierung vorliegen haben, dass sehr, sehr viel geredet wird. So blablabla. Und ich ja manchmal eigentlich ganz Filme ganz gut finde, die, wo nicht so viel geredet wird, sondern wo ich mehr gucken kann. Das hat mich genervt auch bei Mank. Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass es doch ein sehr kluges Drehbuch ist und dass es eben kongenial sich in Beziehung setzt zu dieser schweren Vorlage Citizen Kane. Und das künstlerisch anerkennen kann, diesen Film, aber halt, ich gebe dir völlig recht, er ist schwer. Es ist schwer reinzukommen. Und wenn man sich nicht auskennt mit der alten Hollywood-Zeit oder mit Citizen Kane und so, wie das alles gewesen ist, da versteht man, glaube ich, auch bestimmte Zusammenhänge nicht.
Ja. Es gibt sehr viele Insider, würde ich sagen, in dem Film.
Mhm. Definitiv. Ja. Genau, ich würde doch ganz kurz ergänzend sagen, dass aber solche Filme leider Gottes, weil Hollywood ja hier über sich selber abstimmt, tatsächlich eine große Chance haben, am Ende den Oscar zu gewinnen. Wie gesagt, weil die aus Hollywood eben einfach auf Filme über Hollywood stehen. Ja. Komischerweise.
woran liegt? Genau. Zwei Filme haben wir noch. Zum einen haben wir Sound of Metal. Haben wir ja auch schon eben ein bisschen was dazu gesagt. Der Film ist auf Amazon Prime, kann man sich den anschauen. Und da geht es ja um einen Schlagzeuger, der plötzlich taub wird und dann plötzlich anfängt, in einer gehörlosen Gemeinschaft wie ein neues Leben zu beginnen und mit seinem Schicksal sozusagen klarzukommen. Super gespielt und ich muss ehrlich sagen, in dem Fall unglaublich toller Sound. Ich habe den Film mit Kopfhörern gehört und ich muss aber ehrlich sagen, das ist ein Film, der hätte es verdient, wirklich auf einer richtig großen Leinwand gezeigt zu werden. Der Film, den hätte man wirklich im Kino mit richtig großem Bild, richtig guter Soundanlage schauen sollen. Da ist es echt schade, dass er zum Schluss in Streaming-Plattform abgerutscht ist.
Mhm. Auf jeden Fall, ich mochte den Film auch sehr gern. Ich fand ihn auch hervorragend gespielt, den Sound so wie du, da gehe ich komplett mit. Ich fand klasse, dass der nicht kitschig ist, obwohl es ein durchaus anrührendes Thema ist, was hier verhandelt wird. Ne? Ein Schlagzeuger, der sein Gehör verliert und plötzlich feststellen muss, er wird wohl nie wieder als Schlagzeuger spielen können und wie er eben damit klarkommt und wer ihm dabei hilft oder auch nicht. Darum dreht es sich ja. Und es ist nie wirklich kitschig gewesen. Es ist ganz toll, ein ganz toller Film. Aber ich finde ihn halt als besten Film ein wenig zu konventionell. Da finde ich hier doch in der Liste ein paar andere Filme besser, tatsächlich. Mhm. Er ist aber auch für das Drehbuch mit nominiert. Für Regie tatsächlich nicht.
Was ich ganz lustig noch finde, weil du hast ja gerade bei Mank gesagt, da wird immer sehr, sehr viel geredet. Bei Sound of Metal ist es eher das Gegenteil. Es wird halt sehr viel mit Stille gearbeitet.
Und mit Bildern, ja. Das ist toll an dem Film.
Ja. Also das hat auch extrem Spaß gemacht. Und von daher würde ich den auch nicht mal mehr wirklich als konventionell bezeichnen, weil er sich in der Hinsicht auch ein bisschen von den anderen Filmen abhebt.
Okay, gut.
Jetzt
wenn du das sagst.
Jetzt kommen wir, last but not least, zu denen sind wir uns einig, zum besten Film aus der Runde, meinem persönlichen Favoriten, nämlich The Trial of Chicago 7.
Warum?
Über den hatten wir ja auch schon mal ein bisschen gesprochen.
Den hatten wir tatsächlich schon mal als Film der Woche vorgeschlagen. Das Sound of Metal übrigens auch.
Genau. Und bei The Trial of Chicago 7, ganz kurz zusammengefasst, geht ja dann Chicago 1900, Ende der 60er Jahre. gab es ja da diesen großen Aufstand, bei dem gegen Vietnamkrieg unter anderem demonstriert wurde. Und da gab es ja dann die Auseinandersetzung mit der Polizei und Demonstranten, was dann zu einer Gerichtsverhandlung geführt hat, gegen am Anfang 8 und dann gegen 7 dieser Demonstranten. Mittlerweile historischen Figuren wie Abby Hoffman und oder Tom Hayden oder so, alle, die jetzt mittlerweile eigentlich recht bekannt sind, so im Nachhinein, gesellschaftlich jetzt, also historisch gesehen. Und dieser Film, den fand ich einfach von vorne bis hinten perfekt. Er ist auch für das beste Originaldrehbuch nominiert. Aaron Sorkin hat ja sowohl das Drehbuch geschrieben als auch Regie geführt. Und Aaron Sorkin ist ja jemand, der wirklich auf die kleinsten Details achtet. In jeder Zeile, die er hinschreibt, jede Zeile wird sorgfältig durchdacht und dreimal überlesen. Und jedes Wort wird da genauso ausgesucht. Aaron Sorkin ist auch nicht so jemand, der gerne improvisieren lässt, sondern er möchte es dann auch ganz so, dass das so gedreht wird, wie er sich das vorgestellt hat. Und dadurch ist aber auch der Film zum Schluss unglaublich intelligent geworden. So wie da mit Wörtern gespielt wird einfach. Und das hat mich persönlich, das hat mich so krass mitgenommen. Dann wird da auch von den Figuren her sehr viel mit Sympathie und mit Antisympathie für Figuren gespielt. Also es wird sehr schnell bewusst, welche Figuren man in dem Film enorm mag und welche man enorm abstößig findet. Und so dieses Gegenspiel zwischen diesen Charakteren finde ich einfach nur grandios. Finde ich richtig super. Also ja. ich wünsche es ihm. Ich möchte, dass der Film gewinnt.
Ich möchte auch nur ergänzen, ich habe nur einen Satz dazu zu sagen. Es ist ein unglaublich pointierter Film. Also ich gebe dir in allem recht, was du gerade gesagt hast. Der ist on the point. Es ist perfekter, kann man das nicht machen. Schon gar nicht so ein Gerichtsdrama, habe ich noch nie so ein gutes gesehen. Ich befürchte aber, weil gerade die Kritiker komischerweise, wir beide fanden den ja gut, den eher schlechter einschätzen, warum auch immer, würde ich behaupten, dass Nomadland, der ja schon den Golden Globe gewonnen hat, dass der hier auch bei den Oscars abräumen wird. Das ist meine Vorhersage.
Ja, ich finde das ganz interessant, dass wir jetzt eben immer so unsere Favoriten abgegeben haben und Mank ging irgendwie vollkommen unter, obwohl das so meist nominiert ist. Aber das ist halt auch das, was wir gesagt haben, wovor wir so ein bisschen warnen, dass dann die Filme, die total häufig nominiert wurden, dann zum Schluss mehr oder weniger leer ausgehen. Ich glaube, es wird auch dieses Jahr so werden.
Wir werden es sehen, weil ich glaube, in den letzten Jahren waren auch immer mal so ein paar Filme ausgezeichnet am Ende, die man nicht so auf dem Kasten hatte, werden in anderen Kategorien dann wieder so, ich bin ja mal beim Animationsfilm immer so ein Mensch, der immer, also meine Lieblingsfilme werden da nie ausgezeichnet, es ist immer Disney oder so. Aber egal, so ist das halt bei den Oscars. Wir werden es sehen, die Oscar-Verleihung wird in der Nacht vom 25. auf den 26. April stattfinden. Ihr könnt jede Menge der Filme, die wir euch ja gerade vorgestellt haben, nur auf Streaming-Plattformen anschauen. Genau, recherchiert einfach mal und guckt euch durch und bildet euch eure eigene Meinung. Das ist dies Jahr das erste Mal besser denn je möglich. Mhm. Lisa, hast du noch was zu sagen?
Ich wünsche allen, die die Oscars nicht schauen, eine gute Nacht in dem Fall. Und alle, die die Oscars schauen, wir halten zusammen durch. Kaffee ist gekauft. Wird lustig.
Lisa, ich danke dir, dass wir das hier gemeinsam aufgenommen haben. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was bei rauskommen wird am Ende.
Ich bin auch gespannt. Mal schauen.
Dann sage ich tschüss.
Tschüss.